Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wutwas-Versicherungen, dem Versicherer für KMU und Selbstständige.
NZZ Akzent. Es ist jetzt gut 9 Monate her, seit der Krieg am 7. Oktober in Gaza begonnen hat mit dem Angriff der Hamas auf Israel. Auf beiden Seiten gibt es viel Leid, viele Tote, und von Anfang an hat der israelische Ministerpräsident Netanyahu gesagt, unser Ziel Nummer 1 ist neben der Geiselbefreiung die Zerstörung der Hamas. Und auch jetzt in diesen Tagen, also 10 Monate später, wiederholt er das immer wieder, die Hamas soll zerstört werden. Daniel, du bist unser Nahost-Korrespondent in Beirut. 10 Monate Krieg. Hat Netanyahu sein Ziel erreicht?
Nein, das hat er nicht, auf keinen Fall bisher.
Ist es denn möglich, die Hamas zu zerstören?
Nein, ich denke, das ist mit großer Wahrscheinlichkeit nicht möglich.
Die Hamas hat in Gaza auch nach 10 Monaten Krieg immer noch das Sagen. Warum sich das nicht ändern kann, erklärt Nahost-Korrespondent Daniel Böhm. Ich bin David Vogt. Daniel, wenn wir das jetzt vor dem inneren Auge haben, quasi eine militärische Strategie, Ziel Zerstörung Hamas, wo stehen wir da im Moment, aus israelischer Sicht vor allem?
Also im Moment ist es so, dass die israelischen Truppen quasi in die letzte Stadt im Gazastreifen eingedrungen sind, nach Rafah. Das liegt an der Grenze zu Ägypten. Mhm. Sie kommen da auch immer langsam, aber stetig immer weiter vor. Die Israelis behaupten laut ihren Zahlen, dass sie rund 14.000 Hamas-Kämpfer getötet haben. Überprüfen lässt sich das bisher kaum. Das sind so mal die ersten Zahlen. Mhm. Selber haben die Israelis wenig Verluste. Mhm. Auf den ersten Blick würde man sagen, sieht eher positiv aus für Israel, aber so einfach ist das eben nicht. Mhm. Denn einerseits ist die Hamas-Führung rund um den Hamas-Chef des Gazastreifens, Yahya Sinwar, immer noch am Leben. Mhm. Und es gibt überall immer noch offenbar Kämpfer. Denn während die Israelis jetzt im Süden in Rafah unterwegs sind, flammen ja auch im Norden wieder Kämpfer auf, also in Gegenden, die, wenn man den Israelis glaubt, eigentlich schon lange hätten befriedet werden sollen. Und deswegen ist dieser Krieg langsam in eine Art Guerillakrieg übergegangen. Also es ist wie eine Art Katz-und-Maus-Spiel. Wenn die Israelis im Süden sind, dann kommt die Hamas-Tochter im Norden wieder auf und umgekehrt. Mhm. Und das liegt daran, dass sie eben diese Tunnel gegraben haben, wo eben auch die Führung und immer noch viele der verbliebenen Geiseln vermutet werden. Aber es hat noch einen anderen Grund, nämlich, dass eben viele von den Hamas-Kämpfern offenbar auch in der Zivilbevölkerung einfach untertauchen können.
Und das wiederum würde heißen, dass sie ja immer noch auf große Unterstützung der Bevölkerung zählen können.
Davon kann man zumindest ausgehen. Ist ja schwierig, sowas wirklich zu überprüfen, gerade in so einem brutalen Krieg, der jetzt wie im Gazastreifen stattfindet. Ich habe aber mit einem palästinensischen Politologen gesprochen kürzlich. Mhm. Der hat diesem Frühling eine Befragung durchgeführt in allen Palästinensergebieten. Mhm. Und wenn man dessen Ergebnissen Glauben schenken darf, dann hat die Hamas offenbar an Unterstützung verloren. Mhm. Also ein Drittel ihrer Unterstützer sind ihr offenbar von der Fahne gegangen. Mhm. Aber gleichzeitig ist die Hamas eben offenbar immer noch so verankert, dass es ganz schwierig ist, bis vielleicht sogar unmöglich, sie ganz da wegzubekommen.
Verankert. Was heißt das, Verankerung? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, erstmal muss man wissen, die Hamas ist ja in Gaza nicht erst seit gestern präsent. Mhm. Die Hamas regiert den Gazastreifen seit fast 20 Jahren. Das bedeutet, das ist nicht einfach eine Gruppe von Bewaffneten, die irgendwie vom Untergrund aus Operationen startet, sondern das war ein regelrechter Machtapparat mit eigenen Sozialsystemen, mit einer eigenen Regierung. Die Hamas war auch präsent innerhalb der Zivilgesellschaft in Gaza. Mhm. Wenn man jetzt anguckt, wie das heute in Gaza aussieht, diese Hamas-Regierung, die es da gab in den letzten 20 Jahren, also mit Ministerpräsidenten und Ministerien, das ist natürlich weg, weil das hat den Krieg nicht überlebt. Mhm. Aber die Hamas kontrolliert aus dem Untergrund immer noch ganz viele Dinge. Zum Beispiel die Verteilung von Hilfsgütern. Es gibt ja auch Medienberichte darüber, dass Hamas-Leute immer noch patrouillieren, dass ihre Polizei bis zum gewissen Grad noch präsent ist, dass NGOs immer noch mit der Hamas auf eine gewisse Art arbeiten müssen. Mhm. Und ja, Die Hamas hatte tausende Angestellte, Lehrer, Leute im Gesundheitsministerium. Das müssen nicht alles Leute sein, die jetzt 100% in jedem Detail die Ideologie teilen, aber die aus welchen Gründen auch immer, vielleicht müssen auch pragmatische sein, bei der Hamas dabei waren. Mhm. Und die sind natürlich nicht weg. Das heißt, mit allem zusammen, also von der Verwaltung, von der damaligen Regierung, von ihren Kampftruppen bis hin zu eben ihren sozialen Arm und halt diese Durchdringung der Gesellschaft hat sie quasi ein sozioökonomisches Biotop dort geschaffen. Mhm.
Ich verstehe das, ich kann das nachvollziehen. Trotzdem haben wir jetzt seit 10 Monaten diesen Krieg und es sind in einer 5-stelligen Zahl Menschen gestorben, viele Kinder, viele Frauen. Das sind fürchterliche Zustände. Wir müssen ja jetzt nicht über die Ursachen sprechen. Trotzdem muss ich fragen, protestiert denn da niemand?
Es gibt natürlich Unmutsbekundungen. Also man sieht das in sozialen Medien, man hört das auch, wenn man mit Leuten spricht. Mhm. Es gibt viele Leute, die nicht zufrieden sind mit der Hamas. Es gab auch in Rafah, bevor die Israelis dort einmarschiert sind, zum Teil öffentlich bekundetes Unmut, wo Leute gesagt haben, wir haben die Nase voll, wir machen die Hamas mitverantwortlich. Aber das Problem ist, es gibt keine großen Demonstrationen, natürlich aus den Gründen, die ich vorgenannt habe, also dass die Hamas sehr verankert ist, aber eben auch, weil viele Leute Angst haben. Mhm. Ich habe beispielsweise mit Leuten in Gaza, mit meinen Kontakten in Gaza gesprochen über dieses Thema. Die waren ziemlich deutlich, die haben in dem Fall gesagt, ja, die Hamas ist eine Mafia, das ist schon lange auch eine Organisation, die ist korrupt und wir mögen die nicht, sind konservativ und wir lasten denen das auch an, was die da angerichtet haben. Aber gleichzeitig hat man halt auch gespürt, in diesen 20 Jahren der Herrschaft hat die halt auch einen Sicherheitsapparat aufgebaut. Das bedeutet, Abweichler werden mundtot gemacht, es wurden schon vor dem Krieg angebliche Kollaborateure hingerichtet. Leute berichten einem davon, dass eben auch so ein bisschen eine Stimmung von Einschüchterung herrscht, dass sie Angst haben, ihre Meinung zu sagen, weil sie denken, sie werden beobachtet und das könnte auch Folgen für ihre Familien haben.
Also das tönt sehr, hat etwas Totalitäres.
Ja, das ist eine autoritäre Bewegung, man darf das einfach nicht vergessen, also die eben, wie gesagt, vor dem 7. Oktober auch für Hinrichtungen verantwortlich war, die Journalisten eingeschüchtert hat. Also als ich mit einem Kontakt gesprochen habe, hat er gesagt, ich rede gerne über dieses Thema, wenn ich mal aus Gaza draußen bin. Im Moment ist es mir zu gefährlich. Und er meinte dann, halb im Scherz, aber eben in der Wahrheit auch, ich will keine Kugel im Kopf haben. Mhm. Und diese Einschüchterung, die funktioniert halt immer noch, auch nach 10 Monaten Krieg. Mhm. Und dazu kommt halt dann noch eine andere Sache. Und das ist, es gibt im Moment für viele Palästinenser zur Hamas keine wirkliche Alternative, die angeboten ist.
Gar keine.
Es gibt eine Alternative, zumindest auf dem Papier. Es gibt ja eine zweite große palästinensische Partei, das ist die Fatah. Mhm. Die existiert noch, die kontrolliert zum Beispiel das Westjordanland. Aber das Problem ist, sie ist halt in der Bevölkerung verhasst.
Mhm. Warum?
Die Fatah gilt als extrem korrupt. Im Gegensatz zur Hamas, die Israel bekämpft, hat sich die Fatah, ältere Zuhörer mögen sich vielleicht noch daran erinnern, in den 90er Jahren dazu bereit erklärt, mit den Israelis einen Friedensprozess einzugehen. Mhm. Sie wird deshalb von vielen Palästinensern als quasi ausführende Behörde der Israelis gesehen, als Kollaborateure. Ihre Kader sind zum Teil überaltert. Mahmoud Abbas, der Präsident, ist ja mittlerweile über 80 und steht eigentlich am Ende seiner Karriere. Und sie wird halt für Korruption und Vetternwirtschaft verantwortlich gemacht. Und wenn man mit vielen Leuten redet und sie fragt, was sie denn von der Fatah halten, dann hört man halt auch immer wieder, nee, die werden uns also dann fast lieber noch die Hamas.
Aber trotzdem wird die Fatah immer wieder genannt.
Ja, sie ist, wenn man so will, der Liebling der Amerikaner oder auch vieler Golfstaaten, die ganz gerne es sehen würden, dass eben diese Fatah-Behörde auch im Gazastreifen für Ruhe sorgen könnte, für Stabilität und dort von der Hamas übernehmen könnte. Aber das ist, denke ich und denken auch viele Beobachter, wenn ich mit ihnen spreche, sehr unrealistisch. Und würde jetzt zum Beispiel, würden diese Leute von der Fatah jetzt auf israelischen Panzern auch noch im Gazastreifen einrollen, quasi, dann würde es wahrscheinlich der Hamas, für die Hamas noch leichter sein, aus dem Untergrund heraus, wo sie ja eben, wie wir vorher gesehen haben, immer noch stark verankert ist, diese neue Regierung zu sabotieren.
Wir sind gleich zurück.
Als selbstständig Erwerbende sind Sie 100% bei Ihrem Projekt. Wir 100% bei Ihrem Schutz. Bei der Woodwars begleiten wir Sie umfassend und ein Leben lang mit einer Ansprechperson, die Ihre Bedürfnisse kennt. Als selbstständig Erwerbende und als Menschen.
Lass mich das mal kurz zusammenfassen. Wir haben die Hamas, die so stark verankert ist in der Bevölkerung. Wir haben die Hamas, die auch gleichzeitig sehr autoritär ist, fast schon totalitär und gewaltvoll ist. Und jetzt auch noch, wir haben keine Alternative zu Hamas in Gaza. Gleichzeitig sagt Netanyahu ständig, ich will, dass die Hamas zerstört wird. Er weiß doch, wie das Leben aussieht in Gaza. Er weiß doch über die Machtzustände dort.
Ja, aber es gibt halt von israelischer Seite bisher, und das hat man ja in den letzten Monaten immer gesehen, keinen wirklich konkreten Vorschlag, wie man mit der Hamas umgehen soll oder was in Gaza passieren soll, wenn der Krieg einmal zu Ende ist. Und genau das ist ja ein ganz großes Problem.
We defend ourselves against genocidal terrorists and regimes.
Und was Netanyahu halt sagt, er sagt halt immer das Gleiche, nämlich die Hamas soll zerstört werden.
We will destroy Hamas's military and governing capabilities in Gaza. We will release all our hostages and we will ensure that Gaza never poses a threat to Israel again.
Aber was halt dann interessant ist, ist, dass offenbar auch innerhalb der israelischen Führung zum Teil offenbar ein gewisses Umdenken stattfindet.
Hamas ze rayon. Mi shechoshev she'anachnu yecholim le'alim et Hamas, hu toeh.
Es gibt jetzt offenbar auch andere Meinungen. Vor zwei Wochen gab es zum Beispiel einen Auftritt von Daniel Hagari, dem obersten Sprecher im Gesicht der israelischen Armee. Und der sagte ziemlich direkt eigentlich, der Gedanke, die Hamas zerstören zu können, ist falsch. Mhm. Und wenn man die Hamas komplett zerstören wolle, müsse man die gesamte Bevölkerung töten, was er nicht wolle. Mhm. Und es gäbe keine Alternative. Und ohne neue politische Vision bekomme man eben immer wieder die Hamas zurück.
אם לא נביא משהו אחר לעזה, אז בסופו של יום נקבל את חמאס.
Also das zeigt, dass offenbar in Teilen der israelischen Führung, zumindest in der Armee, dass da durchaus ein Bewusstsein dafür besteht, wie problematisch die Lage ist.
Also, er spürt also, Daniel Hagari merkt irgendwie, es braucht die Politiker, eine politische Vision, etwas Neues. Du bist so lange schon unterwegs in dieser Region. Wie sieht denn deiner Meinung nach eine Lösung aus, die quasi in Gaza funktionieren würde für die Palästinenser?
Also ich glaube, das ist immer einfacher gesagt als wirklich getan. Und wenn es anders wäre, hätte, glaube ich, jeder von uns schon mal einen Friedensnobelpreis gewonnen. Aber ich glaube, wenn man es zusammenfasst, sind, glaube ich, so zwei wichtige Punkte. Ich glaube, das erste ist, dass es für die Menschen in Gaza eine Perspektive braucht. Mhm. Also dieser ewige Krieg ohne Ende, das funktioniert nicht. Es braucht irgendeine Perspektive, die auch aufzeigt, dass es eine bessere Zukunft gibt, auch als die Vergangenheit unter der Regierung der Hamas. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und auch eine politische Perspektive. Und das Zweite ist, glaube ich, dass diese Perspektive nicht von außen aufgezwungen werden darf. Also wenn eben, wie gesagt, jetzt irgendwelche moderate Palästinenser auf israelischen Panzern einfahren, dann ist es schwer vorstellbar, dass die Palästinenser in Gaza die akzeptieren werden. Der Weg dahin ist natürlich extrem schwierig. Es gibt ja nicht wirklich im Moment bisher einen richtigen Plan für Gaza. Die Israelis haben keinen, weil ihre politische Führung zum Teil keine Zwei-Staaten-Lösung will. Auf der arabischen Seite gibt es auch keine wirklichen Pläne, weil man sich halt nicht so weit aus dem Fenster lehnen will und Angst hat, dass man dann den Israelis in die Karten spielt und quasi deren Trümmer aufräumen muss. Und damit es, glaube ich, mittelfristig irgendeinen einigermaßen optimistischen Blick darauf haben kann, bräuchte es eine neue palästinensische Führung, die eben auch legitimiert ist, wirklich, sei es durch Wahlen, und die dann die Leute, also die Bevölkerung dort repräsentieren könnte und die halt dann auch für die Palästinenser sprechen könnte.
Dann hoffen wir, dass die Waffen bald schweigen und dass wir dann einen nächsten Schritt machen können hin zu einer politischen Befriedung der Region. Vielen Dank, Daniel.
Vielen Dank dir und liebe Grüße nach Zürich.
Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffer. Ich bin David Vogel. Bis bald.